Radio Prag Nachrichten.
Premier Necas beruft Landwirtschaftsminister Fuchser ab. Tschechien und Bulgarien wollen keinen Termin für die Euro-Einführung festlegen. Die tschechische Nationalgalerie befürchtet eine internationale Isolation. Premier Petr Necas hat am Dienstag überraschend Landwirtschaftsminister Ivan Fuchser abberufen. Necas begründete seinen Schritt mit dem geringen Engagement des Ministers im Kabinett und fachlichen Fehlern. Fuchser sprach hingegen von innerparteilichen Meinungsdifferenzen mit dem Premier. Staatspräsident Klaus, der die Abberufung formal bestätigen muss, tat dies am Dienstagnachmittag. Der 48-jährige Fuchser wird innerhalb der konservativ-liberalen bürgerdemokratischen Partei einem anderen Flügel zugerechnet als Necas. Er hatte sich jüngst dagegen ausgesprochen, das zweijährige Mandat der Parteiführung mit Petr Necas an der Spitze um 6 Monate bis zum Ende des Jahres 2012 zu verlängern. Über Fuchsers Abberufung wurde bereits Ende vergangenen Jahres spekuliert. In Kritik stand der Minister vor allem wegen einer Ausschreibung für Waldarbeiten in den Staatswäldern. Die Abberufung ist dennoch überraschend, da zuvor keine Kritik des Premiers oder Überlegungen zu einer Kabinettsumbildung bekannt wurden. Tschechien und Bulgarien wollen sich angesichts der Euro-Schuldenkrise nicht auf einen Beitrittstermin zur Gemeinschaftswährung festlegen. Niemand wisse, wie sich das Projekt entwickeln werde, sagte der tschechische Premier Necas nach einem Gespräch mit seinem bulgarischen Amtskollegen Bojko Borisov am Dienstag in Prag. Des Weiteren kritisierte Necas, dass Bulgarien und Rumänien bisher von der EU nicht in den Schengen-Raum aufgenommen wurden. Jene Länder, die weitere Bedingungen für die Aufnahme forderten, verhielten sich unfair, sagte der tschechische Regierungschef. Necas und Borisov sprachen in Prag auch über die Situation der Roma-Minderheit in beiden Ländern. Die tschechischen Banken brauchen derzeit keine bessere Kapitalausstattung. Eine Rekapitalisierung wegen der Krise in der EU sei nicht nötig, sagte Finanzminister Miroslav Kalousek am Dienstag am Rand der Gespräche mit europäischen Kollegen in Luxemburg. EU-Währungskommissar Olli Rehn will bei dem Treffen der EU-Finanzminister über einen gemeinsamen europäischen Plan zu einer besseren Kapitalausstattung der Banken sprechen. Die Nationalgalerie in Prag befürchtet wegen des Streits des tschechischen Staates mit der Blutplasmafirma Diakuman in internationale Isolation zu geraten. Diakuman hatte zu Anfang des Jahres 3 tschechische Kunstwerke in Wien konfiszieren lassen, um seine Forderungen gegen den tschechischen Staat durchzusetzen und drohte darauf mit weiteren rechtlichen Schritten. Deswegen hat die Nationalgalerie seit Mai dieses Jahres unter anderem 23 bereits vereinbarte Verträge über Leihgaben ins Ausland stornieren müssen. 11 Kunstgegenstände seien aus Ausstellungen zudem zurückgeholt worden, so aus Paris, Dresden und Berlin, sagte eine Sprecherin der Galerie. Seit rund 20 Jahren streiten sich Diakuman und der tschechische Staat um einen geplatzten Blutplasmahandel. Im Jahr 2008 hatte ein Schiedsgericht Tschechien zur Zahlung von umgerechnet rund 360 Millionen Euro verpflichtet. Prag hat den Schiedsspruch bis heute nicht anerkannt. Ein 13 Jahre alter Junge ist in Nordböhmen von einem Fußballtor erschlagen worden. Der Unfall geschah am Montagabend in der Gemeinde Lubenetz im Kreis Ustinad-Labem, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der Junge habe sich nach ersten Erkenntnissen auf einem Bolzplatz an einem Metalltor hochgezogen. Das Tor kippte daraufhin um und traf ihn am Kopf. Der Junge starb noch am Unfallort. Und abschließend ein Blick auf das Wetter. Am Mittwoch gerät Tschechien unter den Einfluss einer schwachen Kaltfront. Im Laufe des Tages nehmen von Nordwesten her die Wolken zu, mit nachfolgend vereinzelt leichtem Regen oder Regenschauern. Im Südosten des Landes ist es anfangs noch heiter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 17 bis 21 Grad Celsius, im Südosten bis 23 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. In Mittelfranken wurde es von den Nazis beschlagnahmt und nach Krumau transportiert, um es vor den Luftangriffen zu schützen. Und da kurz nach dem Krieg in der Tschechoslowakei die Kommunisten die Macht ergriffen hatten, blieb es auch weiterhin in Böhmen hängen. Die Rede ist über das Schwarzenberg-Archiv, das nun nach 60 Jahren nach Bayern zurückgegeben wird. Zwei Opernhäuser scheinen für Prag zu viel zu sein. Dies geht aus der jüngsten Entscheidung des Kulturministeriums. Demzufolge hört die Staatsoper Prag auf, selbstständig zu existieren und wird mit dem Nationaltheater zusammengelegt. Der Fall sorgt seit Wochen für Schlagzeilen, und zwar nicht nur in der Boulevardpresse. Ein prominenter Arzt wurde mehrere Straftaten beschuldigt. Neben Vergewaltigungen wird ihm Erpressung vorgeworfen. In der Postmappe wird Margareta Kachlikova danach im heutigen Hörforum blättern. Dabei wird sie einige Fragen beantworten, die uns die Hörer und Leser gestellt haben. Bleiben Sie dran. Eine Urkunde aus dem Jahr 1355 erhielt der bayerische Wissenschafts- und Forschungsminister Wolfgang Heubisch am Montag vom tschechischen Innenminister Jan Kubice. Mit der symbolischen Übergabe dieses Dokuments endete das jahrelange Bemühen der bayerischen Archivverwaltung um die Rückgabe des Schwarzenberg-Archivs an Bayern. Mehr von Marco Zimmermann.
Fast 30 Jahre hat die Bayerische Archivverwaltung versucht, das Schlossarchiv der Schwarzenbergs aus dem tschechischen Schloss Orlík zurück nach Bayern zu holen. Obwohl die Schwarzenbergs aus Böhmen stammen, war das Archiv ursprünglich nicht dort, sondern im Schloss Scheinfeld bei Nürnberg untergebracht. Den Weg nach Böhmen fand das Archiv während des Zweiten Weltkriegs, wie der stellvertretende Direktor der Staatlichen Archive Bayerns, Bernhard Grau, erklärt.
Also die Flächenbombardements im Raum Nürnberg haben also auch in Scheinfeld zu Bombenabwürfen geführt, und man war also in Sorge, dass das Archiv tatsächlich zerstört werden konnte. Und daher der Auffassung, in Böhmen wäre also die Sicherheit des Archivs besser gewährleistet.
Allerdings befand sich das Archiv zu dieser Zeit schon nicht mehr im Besitz der Fürstenfamilie, da diese durch die Nationalsozialisten enteignet worden war. Nach dem Krieg wurde der Besitz der Schwarzenbergs dann von der Tschechoslowakei ebenfalls enteignet, und das Archiv verblieb bis heute im Besitz der Tschechischen Republik. Allerdings war die Situation noch viel komplizierter, weiß Bernhard Grau.
Dann kam noch dazu, dass also die Fürsten zu Schwarzenberg in der Bundesrepublik Wiedergutmachung beantragt haben. Das heißt, für die Enteignung durch den NS-Staat, bei dem eben auch das Archiv enteignet worden ist, haben sie also Entschädigungsleistungen beantragt, die tatsächlich auch zugestanden worden sind, wodurch jetzt wiederum die Bundesrepublik so einen Herausgabeanspruch an diesem Archiv erworben hat.
Die komplizierte Rechtslage habe dazu geführt, dass die Verhandlungen zwischen Deutschland und Tschechien so lange gedauert hätten. Bereits 1978 hatte das Bayerische Staatsarchiv eine erste Anfrage gestellt, und die Fachkollegen waren sich auch einig. Bernhard Grau.
Wir hatten eigentlich frühzeitig schon mit den Archivarskollegen in Tschechien ganz gute Beziehungen, und archivfachlich war es eigentlich keine Frage, dass das also sinnvollerweise wieder nach Bayern zurückkommt.
Diese Rückkehr konnte nun nach über 30 Jahren erreicht werden. Am 25. Oktober werden die Materialien, 650 Regalmeter mit mehr als 1000 Urkunden, 4500 Amtsbüchern und unzähligen weiteren Akten nach Nürnberg transportiert. Ob der tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg, das derzeitige Oberhaupt der Familie, bei den Verhandlungen seinen Einfluss geltend gemacht habe, konnte Bernhard Grau nicht direkt beantworten.
Also er hat sich jetzt nach unserer Kenntnis nicht direkt eingeschaltet in diese Verhandlungen. Allerdings muss man sagen, dass also gerade in seiner ersten Amtszeit also da entscheidende Weichenstellungen jetzt erfolgt sind dafür, dass das Archiv jetzt zurückkommen kann.
Die Archivalien werden nun im Staatsarchiv Nürnberg der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, da das Schloss Scheinfeld derzeit anderweitig genutzt wird. Zudem sind die Bedingungen dort für einen modernen Archivbetrieb auch nicht mehr gegeben.
Marco Zimmermann war das mit einem Bericht über die Rückgabe des Schwarzenberg-Archivs nach Bayern. Aus Bayern kommen wir in die Moldau-Metropole zurück. Die Zusammenlegung der beiden Opernhäuser in Prag, über die seit einem halben Jahr diskutiert wird, steht nun fest. Das Kulturministerium hat am Montag konkrete Schritte vorgestellt, die zur Entstehung einer einzigen Bühnengemeinschaft in der tschechischen Hauptstadt führen sollen. Margareta Kachlíková mit den Einzelheiten.
Das Projekt einer selbstständigen Staatsoper Prag ist zu Ende. Diejenigen, die Anfang der 1990er Jahre dieses Projekt durchsetzen wollten, haben es nicht geschafft, dieses Projekt zu realisieren.
Mit diesen Worten hat Kulturminister Jiří Bessa die geplante Zusammenlegung der Staatsoper Prag und des Nationaltheaters begründet. Der Betrieb des Operntheaters schreibe seit mehreren Jahren rote Zahlen und die künstlerische Qualität schwanke, fügte er hinzu. Ab Januar 2012 werden die beiden größten Prager Bühnen, also das Nationaltheater und die Staatsoper, zusammenarbeiten. Die beiden Bühnen sollen ihre Opern- und Ballettsolisten sowie ein Ballettensemble teilen. Chöre und Orchester werden dagegen weiterhin separat wirken. Das Kulturministerium betont, es handle sich nicht um eine Zusammenlegung der beiden Theater. Der Direktor des Nationaltheaters Ondřej Černý.
Das Kulturministerium spricht von einer Transformation der beiden Institutionen. Die Eigentumsfusion ist nur ein erster, allerdings grundlegender Schritt im Rahmen des Prozesses. Es soll eine Reorganisierung des Nationaltheaters folgen, damit eine moderne Kulturinstitution daraus entsteht. In der würden die einzelnen Ensembles eine größere Haushaltsautonomie haben.
Im Jahre 2012 wird die Stelle des Direktors des neuen, größeren Nationaltheaters ausgeschrieben. Und schließlich sollen auch zwei neue Beratungsorgane zu einem höheren künstlerischen Niveau beitragen. Ein Verwaltungsrat als Beratungsorgan des Kulturministers und ein künstlerischer Rat als Beratungsorgan des künftigen Direktors des Nationaltheaters. Die Transformation soll im Jahr 2014 vollendet sein. Was sie für die Zuschauer bedeutet, dazu nochmals Direktor Ondřej Černý.
Die Zuschauer sollen dies vor allem an der schrittweise wachsenden Qualität des Repertoires und an einem häufigeren Repertoirewechsel erkennen. Andererseits ist es nicht unser Ziel, revolutionäre Veränderungen durchzusetzen. Man muss in Betracht ziehen, dass das Zuschauerpotenzial in Prag seit Jahrzehnten stabil ist. Es ist im Moment nicht möglich, auch hinsichtlich der Einnahmen, dieses Potenzial aufs Spiel zu setzen. Wie bei allen Opernhäusern im mitteleuropäischen Raum wird es sich um eine Kombination von attraktivem Repertoire und dramaturgischen Neuigkeiten handeln.
Theaterexperten und Journalisten stellen jedoch in Frage, ob die Entstehung eines einzigen Theaters auch eine Erhöhung der Qualität bringen kann. Die Opernkritikerin Helena Havlíková.
Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass das Theater oder die Kunst keine Fabrik ist. Allerdings, und darauf können wir uns mit dem Minister einigen, auch in einer Fabrik ist Konkurrenz sehr willkommen. Alle bedeutenden Regisseure, Dirigenten und Theaterleute sagen, das Lebendige, das, was Energie in die Kultur bringt, sei die Konkurrenz.
In erster Phase sollen durch die Zusammenlegung rund 20 Millionen Kronen eingespart werden. Andererseits plant man, die Löhne der Künstler künftig zu erhöhen. Dies wird allerdings von Personalkürzungen in beiden Orchestern begleitet werden, die um etwa 10% schlanker werden sollen. Gegen die geplante Zusammenlegung der beiden Theater protestieren vor allem die Angestellten der Staatsoper. Einige Dutzend haben am Montag an einer Protestkundgebung vor dem Kulturministerium teilgenommen. Eine Petition gegen die Fusion wurde bisher von 20.000 Menschen unterzeichnet.
Markéta Kachlíková informierte Sie über die Zusammenlegung der beiden Prager Opernhäuser. An keine Soap-Opera, sondern eher an einen Krimi erinnert die folgende Geschichte. Vergewaltigung, Nötigung, Erpressung. Das sind Straftatbestände, die leider noch zu oft geschehen. In Tschechien wurde unlängst bekannt, dass ein prominenter Arzt diese Straftaten aufgrund seiner perfiden Masche vermutlich sehr häufig begangen hat. Der mittlerweile inhaftierte Arzt wird beschuldigt, in den zurückliegenden Jahren mindestens 10 seiner Arzthelferinnen vergewaltigt zu haben. Der Fernsehsender TV Nova berichtete jetzt sogar, dass Dr. Jaroslav Bartak seine angesehene Stellung in hohen Kreisen missbraucht haben soll, um in der Prager Botschaft des Vatikans ein paar Szenen eines erotischen Films zu drehen. Lothar Martin mit den Einzelheiten.
Der Fall des 53-jährigen Dr. Bartak kam ins Rollen, als sich eine der von ihm mutmaßlich gepeinigten Arzthelferinnen nicht mehr einschüchtern ließ und im Juli an die Öffentlichkeit ging. Vor der Kamera des tschechischen Fernsehens sagte die ehemalige Arzthelferin Luzi.
Er hat mich an den Haaren gezogen, mehrmals hat er mir mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Als ich fliehen wollte, hat er mich noch zu fassen gekriegt und mich dann malträtiert. Dabei hat er meinen Kopf zweimal gegen die Wand geschlagen.
Das geschah auf einer sogenannten Dienstreise im Ausland, die der Arzt immer wieder anordnete, um mit seinen potenziellen Opfern allein zu sein. Bartek bestreitet jedoch, seine Assistentinnen vergewaltigt und gequält zu haben. Vielmehr seien die Frauen Prostituierte gewesen, die ihre sexuellen Dienste im Anhang des Arzthelferinnenvertrages zugesichert hätten, behauptet Bartek. Dort stand geschrieben, dass Fräulein Luzi ihrem Chef zweimal wöchentlich zu persönlichen Diensten zur Verfügung steht und das jeweils im Ausland. Die Angesprochene stellte jedoch klar, keinerlei Indizien dafür gehabt zu haben, dass die Dienstreise nach Philippinen auf eine sexuelle Angelegenheit hinauslaufen würde. So etwas habe nicht im Vertrag gestanden, sagte Bartaks Ex-Kollegin Luzi. Offenbar wurden die Frauen schon vorher arg getäuscht. Zwei seiner Helferinnen soll Bartak zum Beispiel über eine fragwürdige Schauspielagentur angeworben haben. Den Damen wurde suggeriert, dass die Arbeit als Arzthelferin zu ihrer schauspielerischen Ausbildung gehöre. Die Praktiken des Jaroslav Bartak, der Direktor und Mitinhaber einer Prager Poliklinik ist, hätten allerdings nicht so weit ausufern müssen, wenn die Polizei ihre Arbeit gründlicher erledigt hätte. Im Juni vergangenen Jahres hatte eine ehemalige Mitarbeiterin Bartaks dort Anzeige erstattet, weil sie ihr Chef wiederholt sexuell belästigt und gepeinigt habe. Diese Anzeige verlief jedoch im Sand, was der stellvertretende Polizeipräsident Martin Cevicek heute bedauert. Persönlich habe ich das Gefühl, dass einige Vorgänge im Strafverfahren wesentlich früher hätten eingeleitet werden können. Gegen zwei Beamte hat Polizeipräsident Lessi daher ein Disziplinarverfahren angeordnet. Ein weiterer Fall aus dem Jahr 2007, bei dem Bartak sein Opfer angeblich brutal verprügelte, endete zwar vor Gericht, wurde aber nicht publik. Die Frau hatte die Entschädigung angenommen. Wohl auch aus Angst vor dem Einfluss, den Bartak hatte. Der Arzt verkehrte nämlich in höchsten Kreisen und hat seine Helferinnen auch damit ständig unter Druck gesetzt. Oder er nutzte diese Beziehungen für seine zweifelhaften Hobbys aus. Als Leibarzt des Apostolischen Nuntius in Prag hatte sich Bartak so auch im Frühjahr Zugang zu zwei Räumen der hiesigen Botschaft des Vatikans verschafft. Von seinen Absichten, dort Szenen zu einem erotischen Film zu drehen, habe er allerdings nichts gewusst, beteuert der ehemalige Vatikanbotschafter Diego Causero. Schauspieler Olcic Bareš, der beim Dreh vor Ort war, sieht das jedoch etwas anders. In der Botschaft des Vatikans hätte man tun und lassen können, was man wollte, sagte Bareš gegenüber Medien. Dr. Jaroslav Bartak hingegen kann jetzt nicht mehr tun und lassen, was er will. Seit Ende August sitzt er in Untersuchungshaft. Sollten sich die gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Vergewaltigung und weitere Straftaten bestätigen, dann drohen ihm bis zu 10 Jahre Gefängnis.
Lothar Martin berichtete über den Fall von Dr. Bartak, der seit Wochen für die Schlagzeilen in der tschechischen Tagespresse sorgte. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. An der Reihe ist wie üblich eine neue Ausgabe des Hörerforums mit Markéta Kachlíková.
Hörerforum. Willkommen bei der Hörerpostsendung auf den Wellen von Radio Prag. Willkommen beim Hörerforum. Am Anfang möchten wir uns für Ihre Empfangsberichte, Ihre Briefe und E-Mails bedanken. Unter anderem folgende Hörer haben uns diesmal geschrieben.
Osamu Aikawa aus Tokio.
Michael Brawanski aus dem wesentlich näherliegenden Annaberg-Buchholz.
Stefan Gautmann aus Purgstall am Erlauf.
Und Dietmar Wolf aus Hammelburg. Also noch einmal vielen Dank und nun schon zu Ihren Briefen. Anfangen möchten wir mit einer Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht können Sie uns in einer Sache helfen, bei der wir uns keinen Rat wissen. Herr Manfred Hölzel fragt uns nämlich nach einem Musiktitel, der in den 60er Jahren als Jingle von Radio Prag gespielt wurde. Leider hat man damals die Töne noch nicht archiviert und in unserem Sender arbeitet heute keiner mehr, der in den 60er Jahren mit dabei war. Hier in Prag habe ich also die Antwort nicht gefunden. Vielleicht findet sich aber unter unseren langjährigen Stammhörern jemand, der die Musik, die Manfred Hölzel beschreibt, kennt. Hier also die E-Mail von ihm.
Ich bin auf der Suche nach einem Musiktitel, den Sie etwa 1965 bis 1967 immer am Samstag oder Sonntag von Radio Prag wenige Sekunden vor 13 Uhr kurz einspielten. Es war ein Instrumentaltitel, hauptsächlich Gitarrenmusik. Der Kommentator unterbrach den Titel immer mit den Worten »We are Radio Praha, Tschechoslowakia«. Können Sie mir bitte den Titelsong und die Musikgruppe mitteilen?
Wir können es leider nicht tun, wenn aber jemand von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, uns auf die Spur bringen könnte, wären wir sehr dankbar. Herr Hölzel hat sicherlich nicht die Fanfare aus dem kommunistischen Lied »Gubsche Duleva« gemeint, das bedeutet »vorwärts nach links und keinen Schritt zurück«, die jahrzehntelang als Stationssignal von Radio Prag diente. Diese Fanfare kommt manchen von Ihnen sicher noch bekannt vor, doch es wird ein anderer Titel gesucht. In die Geschichte schauen wir auch anhand eines schönen und ausführlichen Briefs von Frank Paulusch aus Hoyerswerda.
Lange ist es her, dass ich euch regelmäßig geschrieben habe, aber ich bin euch seit Jahrzehnten treu geblieben. Mit Radio Prag hat mein Kurzwellenhobby begonnen und es war und bleibt meine Lieblingsstation. Schon zu DDR-Zeiten habe ich euch intensiv gehört. Sehr gerne erinnere ich mich an die Sendung wie Spaziergang durch Prag, Touristensprechstunde, Prager Funkuniversität, Hörerforum und samstags immer die Sendung vom Interprogramm. Martina Schneibergower ist geblieben, mit ihr begann alles, ihre erste Frage zur Beantwortung wurde damals von mir gestellt. Sehr gerne erinnere ich mich an Martinas Reportagen über Praha Prešice, an deren Wanderung ich mehrere Jahre teilnahm. Die Dias QSL-Karten waren eine Klasse für sich. Weitere Sonder-QSLs folgten, unter anderem mit den Vorstellungen der Redakteure oder den Städtemotiven. Mehrere Besuche vor der Wende und danach haben den Kontakt nie abreißen lassen und mich sogar veranlasst, 3 Jahre im Abendstudium die tschechische Sprache zu erlernen, zu dem ich durch meine Freundschaft mit einer Prager Familie seit Jahrzehnten ebenfalls verbunden war und bin. Prag ist mindestens einmal im Jahr meine Zielstation. Und etwas Tschechisch zu sprechen, hat mir in den Jahren sehr gut weitergeholfen, speziell vor 1990. Nun bin ich 50 Jahre geworden und hoffe auf weitere tolle Sendungen von euch.
Frank Paulusch hat mit seiner Erinnerung tief in die Geschichte von Radio Prag geschaut. Martina Schneibergower zeigte sich erfreut und überrascht, dass er ihre Beiträge über die Wanderung Prag-Prešice noch im Gedächtnis hat. Handelt es sich doch um eine der ersten Reportagen überhaupt, die sie Mitte der 80er Jahre für Radio Prag gemacht hat.
Ja, es ist wirklich lange her. Ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre seitdem vergangen sind, aber ich kann mich daran auch ganz gut erinnern aus zweierlei Gründen. Einerseits war das eine der überhaupt ersten Reportagen, die ich für Radio Prag aufgenommen habe. Und da ich eigentlich nicht wusste, wie man das machen soll während der Wanderung, weil alle Leute Tschechisch gesprochen haben, ich habe alles, was die Leute mir gesagt haben über die Wanderung oder im Ziel, gleich praktisch simultan ins Deutsche übersetzt. Und diese Reportage hatte angeblich damals Erfolg auch bei den Hörern von Radio Prag. Und nicht nur das, aber sie wurde damals sogar auf der Beratung der Chefs gelobt, dass das eine neue Möglichkeit ist, wie man das machen soll. Weil damals wahrscheinlich verhältnismäßig ungewöhnlich war, dass jemand überhaupt mit dem Mikrofon draußen etwas aufgenommen hat. Das war nicht so üblich. Und der zweite Grund ist heutzutage ein bisschen absurd und lächerlich. Das war natürlich noch während des Kommunismus vor der Wende. Und damals haben die großen Chefs beschlossen, also diese Reportage soll ich bestimmt zu einem Wettbewerb für junge Redakteure anmelden. Das wollte ich machen, dann habe ich mich erkundigt, wo diese Reportage ist. Damals, es war natürlich noch nicht diese Zeit der Digitalisierung. Damals gab es noch die großen Tonbänder, die irgendwo im Archiv gelagert wurden. Dann wollte ich das abholen und es stellte sich heraus, die Reportage existiert nicht mehr. Dann wurde danach geforscht, wer das zuletzt in der Hand gehabt hat. Und dann stellte sich dann heraus, dass es eine meiner damaligen Kolleginnen verursacht hat. Die war etwas älter als ich und wahrscheinlich war die so neidisch. Die hat die Reportage sozusagen aus dem Archiv geklaut und vernichtet. Also die existierte nicht mehr. Und naja, diese Kollegin, ich will die nicht nennen, aber es hat sich herausgestellt nach der Wende, dass die eine Mitarbeiterin des kommunistischen Geheimdienstes SDB war. Also wahrscheinlich wurde die sogar damit beauftragt, sowas zu machen.
Martina Schneibergova hat sich an ihre Anfänge bei Radio Prag erinnert. Die Reportage ist zwar aus dem Archiv verschwunden, nicht aber, und das ist besonders erfreulich, aus dem Gedächtnis unserer Hörer. Seit 10 Jahren ist Clemens Schulz aus Bochum unser Hörer. Wie auch viele weitere vermisst er den Empfang auf Kurzwelle und hat sogar einen Tipp für uns. In seinem Brief schreibt er:
Ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Programm. Das Programm hat auch in den letzten Jahren nie an Niveau nachgelassen. Ich höre Sie nun schon seit circa 10 Jahren und war nun nach einer längeren Pause jedoch umso bestürzter zu sehen, dass man Ihr Programm nur noch über das Internet oder per Satellit empfangen kann. Für mich als ambitionierten Wellenjäger und DXer ist dies natürlich ein herber Rückschlag, aber vielleicht ergibt sich in Zukunft noch einmal die Chance, das Programm von Radio Prag über einen Fremdsender auf die kurze Welle zu bekommen. So ist dies ja auch in Amerika geschehen. Es wäre schön, wenn Radio Prag in Zukunft zu besonderen Anlässen den Wellenjägern in zeitlichen Abständen von einem halben Jahr bis ein Jahr die Gelegenheit geben würde, noch einmal das Programm auf Kurzwelle zu empfangen, um so die eigenen QSL-Kartensammlungen mit Frequenzempfängen aufzuwerten. Für mich ist dies immer noch die eindeutig schönere Art des Empfangs.
Soweit Clemens Schulz aus Bochum. Sein Kollege Ralf Urbancik aus Eisleben kommentiert in seinem Beitrag ein brennendes Problem in der tschechischen Politik und Gesellschaft.
Interessant war das Wirtschaftsmagazin mit den Ergebnissen der Umfrage des Arbeitgeberverbandes für Industrie und Verkehr. Wieder einmal wurde auch hier die grassierende Korruption im Land als wichtigstes Problem benannt. Im Index von Transparency International steht Tschechien noch hinter Drittweltländern wie Botswana, Kap Verden oder Puerto Rico. Ich finde es so von ganz außen gesehen wirklich erschreckend, wie Parteien und ihre Vertreter, die einmal als Saubermänner angetreten waren, schon kurze Zeit später mittendrin im Sumpf der Korruption stecken. Welcher Partei können die Tschechen denn überhaupt noch vertrauen? Hoffentlich steigt die Politikverdrossenheit im Lande nicht weiter, denn das wäre ja geradezu kontraproduktiv für die Lösung dieses Problems.
Und damit verabschieden wir uns für heute. Wir bitten Sie aber auch weiterhin Briefe, Empfangsberichte, Kommentare und Fragen an uns zu schicken, und zwar per Post an
Radio Prag, deutschsprachige Redaktion, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, Tschechische Republik.
Oder per E-Mail an
deutsch@radio.cz.
Das Hörerforum hat für Sie Markéta Kachlíková vorbereitet. Und damit sind wir am Ende der publizistischen Beiträge angelangt. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberková. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.